Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema Elternzeit und Pflegezeit in der Praxis. Die Eltern und die Pflegezeit stehen im Zuge des Reformpakets der Bundesregierung wieder einmal in der Diskussion. Wie sehen die entsprechenden Regelungen denn zunächst erstmal derzeit aus in der betrieblichen Praxis und welche Pflichten treffen den Arbeitgeber? Lieber Dr. Lellay, wie unterscheiden sich zunächst einmal Elternzeit, Pflegezeit und Familienpflegezeit? Wo ist das Ganze geregelt?
Es gibt hierzu überall ein Gesetz, Herr Krabbe, das ist ja auch gut und richtig so, wobei ich sagen muss, dass die drei Gesetze, die werde ich jetzt gleich auch aufzählen, die drei Gesetze doch in der Praxis sehr, sehr unterschiedlich relevant sind. Das wirklich relevanteste und sicherlich auch bekannteste Gesetz ist das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das BEEG, das eben regelt, dass Arbeitnehmer bis zu 3 Jahre sich haben freistellen lassen können zur Betreuung ihres Kindes. Dann gibt es das Pflegezeitgesetz. Das ermöglicht eine vollständige oder teilweise Freistellung bis zu 6 Monaten, um pflegebedürftigen nahen Angehörigen in der häuslichen Umgebung zu helfen bzw. die zu pflegen. Und dann gibt es noch das Familienpflegezeitgesetz. Das erlaubt die teilweise Freistellung bis zu 24 Monaten mit einer Mindestarbeitszeit von 15 Wochenstunden. Und da ist es eben so, dass das für Betriebe mit mehr als 25 Beschäftigten gilt. Das sind also die drei großen Blöcke, die es gibt. Wohlgemerkt, das BEEG ist das praktisch am relevantesten.
Und jetzt könnte man vermuten, dass Fristen und Formerfordernisse bei der Beantragung durch den Arbeitnehmer gleichlaufen. Ist dem so?
Ja, es ist so nicht. Es ist, denke ich, vor allen Dingen auch deswegen so nicht, weil es sich eben doch um andere Lebenssachverhalte handelt und auch möglicherweise andere oder größere oder kleinere Gruppen von Beschäftigten betroffen sind. Bei der Elternzeit, da muss ja ein Antrag auf Elternzeit spätestens 7 Wochen vor Beginn für den Zeitraum bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes schriftlich gestellt werden. Kann man nachlesen, § 16 Absatz 1 BEEG. Bei der Pflegezeit ist es so, das ist relativ flexibel gemessen an der Elternzeit. Die muss nämlich spätestens 10 Arbeitstage vor Beginn schriftlich angekündigt werden. Kann man nachlesen, § 3 Pflegezeitgesetz. Und bei der Familienpflegezeit, da wiederum eine Ankündigungsfrist von 8 Wochen vor Beginn. Das ist im § 2 Familienpflegezeitgesetz geregelt. Und deswegen kann man leider, in Anführungszeichen leider, nicht davon ausgehen, dass hier alles nach Schema 11 läuft.
Ja, und dann gehen wir gleich mal in ein konkretes Beispiel beziehungsweise ein Thema, das sehr praxisrelevant ist. Denn wann können denn Arbeitgeber einen Antrag auf Teilzeit während der genommenen Elternzeit oder Familienpflegezeit ablehnen?
Das ist eine ganz ähnliche Problematik wie das Teilzeitbegehren nach dem TZBFG, dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, ist dem ja auch nachgebildet. Da gibt es den Paragraphen 15 Absatz 7 BEEG, wo eben drin steht, dass die sogenannte Elternteilzeit, so nennt man das ja auch, nur aus dringenden betrieblichen Gründen abgelehnt werden darf. Und wie auch ganz ähnlich nach der Rechtsprechung für das TZBFG sind die Hürden hier sehr hoch gelegt. Es reicht also zum Beispiel nicht, dass man pauschal als Arbeitgeberin über eine Störung im Betriebsablauf da schwadroniert, hätte ich jetzt fast gesagt, also darauf verweist. Es muss also da, das sagt das BAG, ein schlüssiges Organisationskonzept vorliegen, also ganz ähnlich dem TZBFG, die das eben durch die Teilzeit, die begehrte Elternteilzeit beeinträchtigt würde. Und dann, da gibt es auch noch dann Formerfordernisse, des, wenn es abgelehnt werden soll, muss es auch schriftlich unter Angabe von Gründen erfolgen in einer Frist von 4 Wochen. Interessanterweise ist es beim Pflegezeitgesetz etwas einfacher. Da gibt es nämlich nicht dringende betriebliche Gründe, sondern da reichen entgegenstehende betriebliche Gründe für die Ablehnung. Kann man nachlesen, Paragraph 2 Absatz 3 Pflegezeitgesetz.
Ja, und jetzt pochen wir mal so ein bisschen auf die Vertragsfreiheit und setzen auf die Einigung aller Beteiligten. Welche Gestaltungsmöglichkeiten haben Arbeitgeber bei flexiblen Arbeitsmodellen oder Arbeitszeitmodellen während der Eltern- bzw. Pflegezeit?
Ich finde das Stichwort der Krabbe sehr, sehr richtig, weil das soll man ja gar nicht so negativ sehen. Im Gegenteil, es gibt ja viele Unternehmen, die das sehr gut in ihre Personalplanung einpassen können. Immer natürlich vorausgesetzt, dass man dieses in Anführungszeichen Problem proaktiv auch angeht, nicht? Also das heißt nicht irgendwie als Risiko sieht oder kommt demnächst wieder einer mit einem Elternzeitantrag, sondern dass man sagt, ich gehe da proaktiv ran und habe das als Baustein meiner Personalplanung, denn es sind ja bis zu 32 Wochenstunden Elternteilzeit zulässig und da kann man natürlich zum Beispiel mit Jobsharing-Modellen oder auch Block-Teilzeiten oder auch tageweisen Einsatz sehr, sehr flexibel auch Arbeitskraftreserven aufbauen mit einer vorausschauenden Personalplanung. Das Ganze kann ich zum Beispiel auch machen mit den Zeiten nach dem Familienpflegezeitgesetz und so weiter und so weiter. Also das Ganze ist, deswegen finde ich den Ansatz auch sehr gut, eine Möglichkeit der proaktiven und flexiblen Personalplanung.
Ja, und welche Besonderheiten bestehen beim Thema Kündigungsschutz während der Eltern- und Pflegezeit? Gibt es da auch wieder fundamentale Unterschiede oder gibt es da endlich den Gleichlauf?
Ja, die Unterschiede sind dann nicht mehr ganz so groß. Der Sonderkündigungsschutz während der Elternzeit, der ist stark ausgestaltet. Das ist auch richtig so. Das steht in § 18 BEG drin. Der beginnt eben mit der Beantragung und endet dann mit dem Ablauf der Elternzeit. Und da sind eben Kündigungen überhaupt nur zulässig, wenn da vorher die entsprechende Behördenzustimmung erfolgt ist. Und die Kündigung bei den anderen beiden Gesetzen, also Familienpflegezeit und Pflegezeitgesetz, die sind ähnlich ausgestaltet. Da gibt es also auch den Kündigungsschutz nach der Ankündigung mit einem gewissen Vorlauf vor Beginn. Und auch da ist die Zustimmung der entsprechenden Behörden, das sind ja häufig dann die Regierungspräsidien oder andere zuständige Landesbehörden, dann notwendig, um da zu kündigen.
Dann teilen wir das Ganze vielleicht mal in drei Phasen ein. Die Phase vor, während und nach der Eltern- bzw. Pflegezeit. Gibt es besondere Mitteilungspflichten jeweils während dieser Zeiten seitens des Arbeitnehmers, aber eben auch des Arbeitgebers?
Die gibt es und das ist ja auch richtig und gut so, weil es ja doch für das Arbeitsverhältnis erstmal eine Sondersituation ist. Und da es ist ja fast schon, der gesunde Menschenverstand, dass man sich da gegenseitig, also Arbeitgeberin und Arbeitnehmerin, / Arbeitnehmer auf dem Laufenden hält. Also wenn man erstmal sich das anschaut und guckt die Elternzeit an, dann muss ja da der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verbindlich festlegen, innerhalb von welchen Zeiten in den nächsten 2 Jahren die Elternzeit genommen werden soll. Das ist ähnlich bei der Pflegezeit. Auch da muss die Pflegebedürftigkeit im Ergebnis festgelegt werden, aber auch eben nachgewiesen werden durch Bescheinigungen von Pflegekassen oder medizinischen Dienst. Und auf der Arbeitgeberseite ist das dann spiegelbildlich. Da geht es aber vor allen Dingen ja darum, wenn man jetzt nicht im Rahmen dieser ja an sich erstrebenswerten proaktiven Personalplanung ist, sondern nochmal in den Rückfall hat, dass man das ablehnen möchte, in die Teilzeit ablehnen möchte, dann muss man da eben die entsprechenden Formalien auch wahren. Das muss dann ja auch schriftlich, fristgerecht erfolgen. Und das ist deswegen so wichtig und auch da wieder die Parallele zum Teilzeit- und Befristungsgesetz. Wenn das fristgemäß nicht von der Arbeitgeberseite getan wird, dann geht ja die Zustimmung gesetzlich als erteilt. Und dementsprechend ist das letztendlich nicht nur eine Frage der Personalplanung, sondern letztendlich auch eine Frage der Fristenkontrolle, des gegenseitigen Informierens.
Ja, Befristungsrecht und Personalplanung, das sind genau die richtigen Stichworte, um das Ganze aus dem anderen Blickwinkel nochmal zu betrachten. Denn inwiefern ist das Befristungsrecht hilfreich bei der Organisation von Vertretungen für die ausgefallenen Mitarbeiter? Und vielleicht als Annex, sind hier Lockerungen geplant?
Absolut richtig. Das TZBFG, wir hatten es ja gerade auch schon mal angesprochen, ist fast immer mit im Boot in diesen Fällen, nicht weil es sich aus dem BEG oder den beiden anderen Gesetzen ergäbe, sondern weil es sich einfach aus den Erfordernissen einer Personalplanung oft ergibt, denn in den allermeisten Fällen muss ja für Ersatz gesorgt werden. Das sind die berühmten Vertretungsfälle. Und da steht ja zum Beispiel in § 14 Absatz 1 Nummer 3 TZBFG drin, dass Befristungen, Sachgrundbefristungen auch für eine Vertretung möglich sind. Das sind dann typischerweise eben die Elternzeit- oder Pflegezeitvertretungen. Das wird dann also geregelt nach dem TZBFG als Befristung. Und das Befristungsrecht ist ja seit vielen, vielen Jahren auch umstritten, auch von Arbeitnehmerseite, von Gewerkschaftsseite wird da ja auch gerne gegen geschossen und man sagt, das ist an sich eine Umgehung des Kündigungsschutzes und das wollen wir gar nicht mehr so gerne haben. Aber, Sie hatten es zu Recht angesprochen, Herr Krabbel, unsere Bundesregierung möchte ja in diesem Reformpaket Aufschwung und Beschäftigung aus dem Juli diesen Jahres da Erleichterungen vornehmen. Da soll zum Beispiel die sachgrundlose Befristung für Neueinstellungen in einem bestimmten Zeitraum soll möglich sein. Es soll mehr verlängert werden dürfen. Bis zu 6 Verlängerungen ist da in Rede. Das wäre also eine Verdopplung fast. Und auch bei der Schriftform soll es etwas mehr Flexibilität geben. Das heißt, hier ist unsere Regierung auf dem Kurs, die Befristung als Flexibilisierungsinstrument attraktiver zu machen.
Welche Ansprüche bestehen denn nach dem Ende der Eltern- und Pflegezeit hinsichtlich des Arbeitsplatzes und der Tätigkeit? Bleibt da alles beim Alten oder hat man da Möglichkeiten?
Ja, der verbreitete Irrtum häufig auf der Beschäftigtenseite ist ja der, ich meine, das kann so sein, aber wir sprechen ja hier erstmal über den Rechtsanspruch. Der verbreitete Irrtum ist der, dass die Leute denken, sie kommen exakt auf denselben Arbeitsplatz zurück, also häufig ja sogar auf den Schreibtisch, also in das gleiche Büro, an dem gleichen Schreibtisch. Da möchten sie wieder hin. Und das ist deswegen ein Irrtum, weil das Gesetz ja eben keinen Anspruch generiert auf einen identischen Arbeitsplatz, sondern nur auf die vertragsgemäße Beschäftigung. Und dementsprechend kann natürlich auch im Rahmen des arbeitsvertraglichen Direktionsrechts ein anderer gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden. Ob das dem oder der Beschäftigten dann gefällt oder nicht gefällt, ist dann möglicherweise eine andere Frage. Was es natürlich nicht sein darf, ist eine geringwertigere Tätigkeit, darf es nicht sein. Und es darf auch nicht das Gehaltsniveau, das Entgeltniveau abgesenkt werden. Häufig wird das in gut geführten Unternehmen aber umgangen, das Problem, indem man solche Rückkehrgespräche führt. Das kann man ja nachvollziehen als Personalabteilung, wann die Leute zurückkommen aus ihrer Elternzeit oder ihrer Pflegezeit. Und dann kann man das mit vorausschauenden Gesprächen schon mal strukturieren, wie denn ein solcher Rückkehr an den Arbeitsplatz beidseitig zur Zufriedenheit zu gestalten ist.
Ja, und Auswirkungen hat das Ganze natürlich auch möglicherweise auf das Thema Urlaub, Sonderzahlung und Betriebszugehörigkeit. Was gibt es da zu beachten?
Ja, ein anderer Punkt, der häufig gerade von den Beschäftigten übersehen wird. Personalabteilungen haben das im Blick, dass das Gesetz in seinem § 17 BEG zulässt, dass der Urlaub gekürzt wird. Nämlich für jeden vollen Monat der Elternzeit darf der Erholungsurlaub um ein Viertel, um ein Zwölftel gekürzt werden. Das ist eine Sache, also ein Instrument, was das Gesetz vorsieht. Das muss das Unternehmen nicht machen, das darf es aber machen und viele Unternehmen tun das auch. Und letztendlich ist es ja auch überhaupt nicht ungerecht. Bei den Sonderzahlungen ist mir ein interessantes Urteil aufgefallen des BAG aus dem Jahr 2025, also letzten Jahres, wo auch nochmal ein bisschen so entgegen der sonstigen, will ich mal so sagen, Sicht auf die Dinge bei der Elternzeit nochmal betont wurde, dass auch erfolgsabhängige variable Vergütung zeitanteilig gekürzt werden darf. Stichwort ohne Arbeit kein Lohn. Also auch das ist etwas, wo es ein bisschen die nicht mehr Schokoladenseite vielleicht der ganzen Aktion oder der ganzen Angelegenheit sich zeigt. Bei der Betriebszugehörigkeit gibt es keine Schwierigkeiten in dem Sinne, denn jeder, der in Elternzeit ist oder auch in Pflegezeit, der ist weiterhin Betriebsangehöriger, also die Betriebszugehörigkeit läuft weiter, ob das jetzt für Kündigungsfristen oder Betriebsjubiläen oder dergleichen gilt. Also da gibt es überhaupt keine Nachteile.
Ja, und der Vollständigkeit halber möchte ich gerne noch die Arbeitnehmervertretung mit ins Boot holen, beziehungsweise die Frage stellen, ist das so richtig? Also inwiefern hat der Betriebsrat beispielsweise bei Vertretungsregelungen oder im Vorfeld bei Beantragung der Eltern- oder Pflegezeit des Arbeitnehmers ein Mitbestimmungs- oder zumindest aber ein Mitwirkungsrecht, wenn der Arbeitnehmer das gerne möchte?
Sie hatten es schon zu Recht angesprochen, Herr Krabbel, bei der Gestaltung der Vertretung, da kann es zu Mitbestimmungstatbeständen kommen. Erstmal vorweggenommen, Eltern- oder Pflegezeit, das sind gesetzliche Rechte des Mitarbeiters, des Beschäftigten, der Beschäftigten. Da hat der Betriebsrat kein Mitbestimmungsrecht. Das ist also einzig und allein ins Belieben der jeweiligen Beschäftigten gestellt. Bei der Vertretungsorganisation oder Vertretungsregelung, da kann es etwas anderes sein. Da kann es zu Einstellungen kommen. § 99 Betriebsverfassungsgesetz wäre dann einschlägig. Entweder weil der Kollege oder die Kollegin in Teilzeit, Elternteilzeit zurückkommen möchte oder weil eine Ersatzarbeitskraft eingestellt wird. Und wenn man dann nochmal ganz groß das ganz große Bild sich vor Augen führen will, wenn es um so weit das ginge wie Arbeitszeitgestaltung, kann ja da auch eine Rolle spielen bei Teilzeit, dann wenn man vielleicht in der Mitbestimmung bei der Arbeitszeit, das ist § 87 Absatz 1 Nummer 2 BetrVG.
Ja, und dann kurz vor Schluss nochmal die Frage, die allseits beliebte Frage nach der Rechtsprechung und der Praxis. Was sind denn die häufigsten Fehler auf Arbeitgeberseite, die man bei Eltern- und Pflegezeit beobachten kann?
Die sind leider seit Jahren die gleichen. Es sind die Klassiker, nämlich das Missachten der Formvorschriften. Wenn man jetzt die Elternzeit, wenn man damit E-Mails operiert bei den Anträgen auf Elternzeit oder wenn man die Fristen zur Ablehnung von Teilzeit, Elternzeitbegehren versäumt, wo man die gesetzliche Fiktion eintritt, wir hatten es oben erwähnt, oder auch die unzureichenden Ablehnungsbegründungen. Pauschal wird geschrieben, betriebliche Gründe und so weiter und so weiter. Das reicht alles nicht. Das ist meilenweit entfernt von dem strengen Maßstab, den das Bundesarbeitsgericht da anlegt. Deswegen also mein Rat nach wie vor, auch schon seit vielen Jahren, das muss standardisiert werden. Das kann man heute alles mit Software in einem hohen Maße und auch rechtssicher standardisieren. Und dann hat man ganz viele dieser klassischen Probleme gar nicht mehr vor der Brust.
Ja, und als allerletzte Abschlussfrage, man verliert ja leicht den Überblick, aber wir befinden uns gerade in der Sommerpause des Bundestages. Insofern macht die Frage vielleicht Sinn, um mal einen Strich drunter zu ziehen und zu schauen, was da eigentlich passiert. Was kommt denn im Rahmen des Reformpakets der Bundesregierung an Änderungen vielleicht ganz grob auf uns zu?
Es gibt, wenn ich das richtig hier überblicke, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil wir ja nach wie vor nicht wirklich über im formellen Sinne Gesetzesvorhaben sprechen. Da wird es ja noch diverse Schleifen geben. Aber letztendlich spricht man doch in einem wesentlichen Punkt erstmal um diese Erleichterungen im Befristungsrecht und dann auch möglicherweise eine Reform des Elterngeldes. Das könnte also etwas sein, was auf uns zukommt. Ich will das jetzt nicht so im Wagen stehen lassen, dass die Hörerinnen und Hörer denken, ich zweifle daran, dass diese Gesetze kommen, aber ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, weil wir das ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch erlebt haben, dass solche Reformen sogar kurz vor Toresschluss nochmal ganz sich ändern oder in eine andere Richtung sich entwickeln oder entwickelt sich entwickeln oder entwickelt werden. Deswegen da mein Rat, das würden wir beobachten und die Sommerpause, das Ende der Sommerpause abwarten und dann einfach mal schauen, wo wir dann stehen und wie sich unsere Regierung dann als nächstes äußert.
Ja, insofern, da haben Sie recht, geht die öffentliche Diskussion auch sehr schnell an der Wirklichkeit vorbei, denn wenn man nicht genau hinschaut, könnte man den Eindruck bekommen, dass viele Vorhaben schon lange in Gesetzesform gegossen sind und dass das ab sofort gilt. Und da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen, dass das nicht der Fall ist. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelle, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, auf Wiederhören.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem White Paper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter. Oder klicken Sie in die Shownotes.